Ich möchte zuerst kurz mit euch beten. Vater im Himmel, als deine Kinder kommen wir auch heute Morgen zu dir. Wir loben und wir preisen dich. Und wir wollen, dass du uns führst in alles, was zu tun ist. Ich bitte dich auch für mich, dass ich in dir verschwinde und dass du verherrlicht bist. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Freut mich, dass noch geklappt hat. Ich hatte, als ich zuletzt bei euch war, nur noch ein Sabbat frei in diesem Viertel. Und das war heute. Und Rainer ist draufgegangen und hat mir diesen Termin hier gegeben. Danke für die Einladung, noch zu kommen, aber in diesem Viertel wird es nicht mehr sein. Alle 13 Sabbate sind gebucht, sodass keine Möglichkeit mehr vorhanden ist. Für andere Gemeinschaft gibt es noch Möglichkeit, weil Sonntage habe ich nicht alle voll. Und ich rede ernst. Ja, zum Beispiel bin ich morgen in die Baptistengemeinde in Nürnberg und ich bin oft auch am Sonntag zur Predigt, da oder drüben. Ich mache keine Grenzen. Früher habe ich meine Predigten, wenn ich in die Baptisten- oder Brüdergemeinde war, LKGs, habe ich ein bisschen frisiert meine Predigt, dass nicht vielleicht mit dem Tür ins Haus komme. In den letzten 20 Jahren habe ich das geändert. Das heißt, eine Predigt, wie in die Adventgemeinde formuliert ist, wird auch anderswo genauso gesprochen. Weil die Bibel ändert sich nicht nach dem Titel, was auf die Tür vorne steht. Vielleicht ein oder andere will wissen, was ist mit dem Ordner. Willst du das Ganze, was drin ist, predigen heute Morgen? Nein. Ich habe immer für die letzte Eventualität, ich habe bei der Sabbatschule erwähnt, dass oft das Thema wird nur am Ende der Sabbatschule bestimmt, was ich zu predigen habe. Und das interpretiere ich als ein Wirken von dem Heiligen Geistes. Ja? Selbstverständlich, ich bereite mich vor mit verschiedenen Themen, ich studiere das Wort der Geisterweissagung und was mir zur Verfügung steht, aber ich lasse immer offen, ja, ich lasse immer offen, dass das Thema nur kurz bevor bestimmt wird. Und wenn es ganz krass ist, dann stelle ich immer drei Titel zur Verfügung und die Gemeinde darf wählen, welche Predigt werde ich heute Morgen nicht machen. Ich habe schon bestimmt, vielen Dank, Schwester, das ist ganz gut für mich. Ah ja, hier, Dankeschön. Ja, ich habe versprochen bei der Sabbatschule, dass ich mit einer Erfahrung zu dem Thema anfange. Und fange ich an. Wir sind 86 weg von Rumänien. Wir sind nach Deutschland gekommen. Unsere Kinder waren klein. Wir haben ein klein bisschen in die Stadt gewohnt, in die Nähe von Städtische Nordklinikum. Und dann haben wir in Fischbach gebaut, draußen Brunn, wenn für jemanden ein Begriff ist. Ja? Und selbstverständlich haben wir unsere Kinder in Fischbach in der Schule gegeben. Das war die nächste Schule, die zur Verfügung stand. Und in der Klasse gab es kein einziges adventistisches Kind. Und unser Sohn befreundete sich mit einem Italiener, der war ein Katholik. Naja, der Junge war sympathisch, der kam immer wieder am Wochenende zu uns. Und wir haben selbstverständlich versucht, unser Sohn ist auch sehr missionarisch orientiert, und wir haben versucht, mit dem Junge immer wieder zu arbeiten. Und als sie sich kennengelernt haben, waren sie ungefähr 10 Jahre alt. Und wir haben gefastet und gebetet für den Junge. Es passierte nichts. Jetzt waren sie Teenager, so 18 Jahre. Und sein Geburtstag war am 4. November. Ist es auch jetzt. Apropos Geburtstag, ihr müsst eigentlich 208 Mitglieder haben. Ne? Reine Mathematik, 4 haben Geburtstag vorige Woche, mal 52 Wochen, muss 208 Mitglieder sein. Ne? Es wäre auch eine Art und Weise zu denken. Und der Junge sagte, ja, es war eine Woche vorher, ja, du kommst nächsten Samstag zu mir, ich habe Geburtstag. Und unser Sohn hat ihm gesagt, ja, aber nur nach dem Sabbatschluss. Und er war ein bisschen enttäuscht und empört und sagte, ja, kann Elvis nicht einmal sein Gott für seinen besten Freund lassen? Wir haben zu dem Moment den Satz unkommentiert gelassen. Aber nachdem der Junge am Sonntagabend weg war, habe ich mit meinem Sohn gesprochen. Und habe ich gesagt, ja Papi, scheint dir nicht so, dass vielleicht ein bisschen zu weit der Junge gegangen ist? Dass er ein bisschen zu viel verlangt? Die Oma lebte damals noch und meine Frau, wir alle dachten gleich und haben gesagt, ja, der Junge will ein bisschen zu viel. Und unser Sohn fing an zu weinen und sagte, Papi, wie kannst du aufhören zu beten und zu fasten für Gennaro? Der kommt. Und tatsächlich, 3-4 Monate später kam er an einem Freitagabend zu uns und sagte, bis jetzt habe ich immer gesagt, guten Abend. Ab jetzt werde ich Gottes Segen sagen. Mindestens einer hier kennt den Gennaro. Der ist ein treuer Mitglied der Gemeinde. Ein guter Christ. Mission ist nicht nur eine Planung. Ja, wir werden Sonntag so viel und so viel Prospekte oder Traktate verteilen, werden wir das und jenes tun. Sicher, das ist auch Mission. Aber Mission ist ein Prinzip. Und jetzt möchte ich heute Morgen ein klein bisschen sprechen über die Art und Weise, wie eine Gemeinde auszusehen hat. Wie sollte die Gemeinde heute aussehen, dass sie Erfolg hat und dass sie nicht nur Erfolg hat, sondern auch den Auftrag Jesu weitergibt? Weil das ist das Wichtigste, oder? Wenn ich euch fragen würde, und ich frage euch, wen würdet ihr nehmen als Modell für euch, für eine Gemeinde von heute? Wer könnte als Modell dienen? Paulus. Wer hat noch einen Vorschlag? Vielleicht kommt ihr auch zu meinem Auserwählten. Ich lade euch ein, schlagt die Bibel auf, in Matthäus Kapitel 11 und wir lesen ab Vers 2 weiter. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er 2 seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Hier müssen wir ein klein bisschen bei der Übersetzung schauen, was das Original sagt. Und das Original klingt ein klein bisschen anders, nämlich ungefähr so, bist du der verheißene Messias, dessen Kommen in der Schrift angekündigt wird? Im Grunde genommen haben die Juden gewartet, dass Jesus kommt. Jeshua, wie sie sagen. Jeshua. Jeshua soll kommen. Und die haben verschiedene Szenarien um das Kommen Jeschuas gemacht. Aber sollen wir ein klein bisschen schauen, wie schaut das? Und eine oder andere wird vielleicht die Frage stellen, ja, wie hast du den Johannes genommen? Und jetzt soll die Gemeinde sich in Zweifel begeben, weil der Johannes in dieser Begebenheit ein Problem hat, sind nur 6 Monate vorbeigegangen. Vor 6 Monaten hat er Jesus, ohne ihn einmal gesehen zu haben, obwohl sie waren Verwandte, Cousins, hat ihn nicht gesehen und trotzdem erkannt und hat gesagt, hier ist das Lamm Gottes, die die Weltsünde trägt. Da erkannte er sofort Jesus und jetzt 6 Monate später ist er nicht mehr sicher, ob er derjenige ist, der kommen sollte. Und als Christ stellt man sich die Frage, ja, ist ein Zweifler ein Beispiel für mich? Lassen wir ein bisschen offen, wir werden gleich auch schauen, warum das vorkam. Habt ihr gemerkt, dass im Grunde genommen Johannes nicht, es gab 2 große Strömungen in Israel zwischen oder in Judäa zwischen die Pharisäer und einmal war Hillel der Dritte und einmal war eine andere Richtung, jetzt fällt mir der Name. Eine war strenger, der andere war etwas liberaler. Hillel hat entwickelt ein System, mit dem man die Bibel studieren soll. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und als Begriff, dass ihr wisst, wer ein Nachfolger von Hillel der Dritte war, war Gamaliel. Er war anerkannt als einer der, wenn nicht schlechthin, der beste Theologe der Zeit. Anerkannt. Ja, und was sagt weiter? Und er ließ ihm zu sagen, das haben wir gelesen, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Jetzt ist interessant, was Jesus antwortet. Jesus antwortet immer, nur wir merken nicht immer, dass er antwortet. Warum? Was sagt er hier? Hat er genau die Frage beantwortet? Ja, ich bin's. Nein. Was sagt er? Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Was war das? Was war das? War eigentlich Jesaja 35. Ja? Das ist etwas, was Gott immer indirekt beantwortet. Ihr merkt, plötzlich kommt Jesus auf der Gedanke und sagt, ja, habt ihr nicht gewusst, dass ich nach 3 Tagen nach der Schrift auferstehen werde? Er stellt ihnen vor diese Situation und sagt, ja, ihr hättet wissen müssen. Habt ihr irgendwo im Alten Testament gelesen, dass über Jesus geschrieben steht, er wird am 3. Tag auferstehen? Habt ihr nicht gefunden. Aber er gibt denen einen kleinen Hinweis darauf. Sagt, wird euch die Geschichte vom Jona als Beispiel gegeben. Da mussten sie schon wissen, aha, genau wie beim Jona. Merkt ihr was, Geschwister? Und ich gebe euch ein Beispiel. In der Bibel, die typologische Seite der Bibel ist das Wichtigste. Wir haben historisch, wir haben moralisch, ethisch, viele verschiedene Ebenen. Aber das Wichtigste ist immer das Typologische oder das Symbolische dabei. Weil das ist atemporell, zeitlos. Ja, da hat mit dem Zeit nichts zu tun. Ist genauso gültig im Jahr 2020 wie vor 2000 Jahren. Und ich gebe euch ein Beispiel, dass ihr mich versteht. Habt ihr gelesen in der Bibel, dass Noah sehr erfinderisch war? Er hat Trauben gepflanzt, hat auch ein Resultat davon bekommen, hat etwas mehr davon gebraucht gemacht und kam in eine Situation, die nicht gerade elegant war. Und sein Sohn, Ham, hat ihn nackt gesehen. Und dort wird sehr kurz, ganz sparsam berichtet, er hat die Nacktheit, ich übersetze so, wie im Original steht, die Nacktheit seines Vaters gesehen oder offenbart, entblößt. Und man denkt ja, im Grunde genommen war er schuld, oder? Warum ist, und wenn ihr merkt und ein Studium der Bibel macht, merkt ihr, dass eigentlich Kainan verflucht war und nicht Ham. Dann muss, und es gibt eine von den 7 Prinzipien der Studien der Bibel, der sagt, du musst schauen, alle Parallelstellen, wo über diese Sache noch gesprochen wird. Und wenn du studierst und schaust in der Bibel, wirst du sehen, wenn der Begriff kommt, er hat die Nacktheit seines Vaters entblößt, bedeutet etwas anders. Und ich gebe euch wieder ein Beispiel. Ruben hat das bei seinem Vater gemacht. Das heißt, er hat mit Bilha, er ist mit Bilha im Bett gegangen und damit hat er entblößt die Nacktheit seines Vaters. Das heißt, es war Inzest da und genau das war auch beim Kainan. Es gab damals meistens, ein Mann hatte mehrere Frauen und auch Nebenfrauen oder Dienerinnen, die eigentlich auch als Frauen gedient haben. Und er hat mit so einer Dame vom Hof seines Vaters geschlafen. Ja? Man muss immer, wie gesagt, ein bisschen tiefer studieren und dann bekommen wir die Klarheit, warum das oder jenes. Weil Gott ist nicht absurd. Gott ist ganz klar und deutlich. Und nur wo Sünde wirklich vorhanden ist, dort greift er ein. Aber jetzt kommen wir zu unserem Thema. Jesus antwortet, pass mal auf, schau, was passiert. Das heißt, ein Christentum ist nicht auf Erzählungen basiert, sondern auf Tatsachen. Und das oft vergessen wir selber. Wir haben aus dem Christentum, aus dem Glauben eine Theorie gemacht. Wir sagen, Dogma brauchen wir nicht. Das ist viel zu reden darüber, um aus Griechischen das Wort Dogma zu nehmen und zu sehen, was eigentlich zu bedeuten hat und so weiter und so fort. Aber die Zeit erlaubt mir nicht. Wir haben etwas später angefangen und ich will zu Ende auch kommen. Er bekam eine Antwort, in dem die Tatsachen, was passiert in dem Christentum und was passiert mit Christus, wenn er präsent ist. Und wir müssen eines hier festlegen, nämlich, wenn Jesus in unserem Leben präsent ist, es geschieht etwas. Es kann nicht unbemerkt bleiben. Und ich habe einen Spruch. Ich weiß nicht, ob ich diesen Spruch hier einmal erwähnt habe. Mein Spruch lautet so, wenn ich in eine bestimmte Gruppe komme und in einem Monat, ohne etwas zu sagen über den Glauben, die nicht gemerkt haben, dass ich etwas anders bin, dann bin ich auch nicht etwas anders. Ganz, ganz klipp und klar. Die Menschen müssen merken, ich bin etwas anders. Wenn sie das nicht gemerkt haben, kann ich viel erzählen, es gilt nicht. Wer war dieser Johannes? Er war ein Geistlicher, ja? Wir haben gesehen und wir haben uns ein bisschen auf den Weg begeben, zu sagen, er hat nicht hier und nicht drüben studiert, aber trotzdem war eine bestimmte israelische oder jüdische Einfluss da. Und er dachte, wie die Hebräer gedacht haben. Was haben sie gedacht? Was soll Jeschua machen, wenn er kommt? Was wollte das Volk sehen? Was haben sie gedacht?
Befreien von den Römern.
Von Römer frei zu werden. Wir sind. Ja? Das kam nicht. Und dann war die Frage, ist der? Weil der erfüllt nicht so ganz meine Erwartungen. haben wir nicht oft auch in unserem Leben genauso. Wir haben bestimmte Erwartungen. Wir heiraten eine bestimmte Frau. Und wir denken, die muss so und so und so und so. Und da stellen wir fest, am Anfang schauen wir nur, dass sie schön ist. Ob die anderen Qualitäten genau vorhanden sind, fragen wir im ersten Moment nicht. Aber dann später, ich habe leider oft auch vermitteln müssen zwischen scheidende Leute. Und wenn du ihn hörst, dann meinst du, oh, der arme Mann. Wenn du sie hörst, wie konnte sie das vertragen? Da weißt du selber nicht, wie viel Wahrheit kam von dem oder von dem. Wisst ihr warum? Weil jeder subjektiv erzählt. Jeder von seiner Position erzählt. Und jeder hat ein bisschen Recht. Aber kommen wir zurück zu unserem Text. Johannes. Johannes kam nach 400 Jahren Zeit, in der kein Prophet da war. Von Makkabäerzeit war niemand mehr da, der die Funktion als Prophet gehabt hat. Er war, und da lesen wir in den letzten Versen von Alten Testament, da lesen wir, dass er eine bestimmte Aufgabe gehabt hat, eine ganz besondere. So endet das Alte Testament. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag der Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz des Kindes wieder zu ihrem Väter zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Was für eine Aufgabe? Er müsste den Weg vorbereiten für den Herrn. Was bedeutete das? Nach der Tatsache, dass ich hier auch mit Božji Blagoslovenija begrüßen darf, nehme ich an, dass viele von euch, so wie meine Wenigkeit, auch im Sozialismus gelebt habt. Und ihr wisst, wenn der große Herr in Sozialismus kam, eine Fabrik oder irgendwo ein Objekt zu besichtigen, was passierte? Wenn Ceausescu bei uns kam, er hat alles picobello gefunden. Es waren, wenn in einer Fabrik die Fenster nicht mehr zu putzen waren, weil sie zu dreckig waren, dann sind sie zerschlagen, sind neue Gläser reingekommen. Asphalt war neu geteert, alles war picobello. Wenn er da war, war super. Und vielleicht eine oder andere denkt, ja, die Kommunisten haben das erfunden. Nein, es ist nicht wahr. In dem Altertum war so, wenn ein König sein Besuch angekündigt hat, war eine Kommission oder mindestens eine Person, die dafür zuständig war, den Weg vorzubereiten. Was bedeutete das? Die Wege damals waren nicht so toll wie heute. Da konntest du nicht auf der Autobahn mit 180 Sachen flitzen, sondern es waren Löcher, es waren Unebenheiten. Und die Aufgabe von dem war, den Weg gerade zu machen, dass die Kutsche von dem König nicht irgendwie in Wanken kommt. Und nicht nur, müsste genauso, ich weiß nicht, ob jemand in Versailles war, ne? Ich war so enttäuscht. Da haben sie nur Besucher erwartet und kein König, wohl wahrscheinlich. Wisst ihr warum? Dort, wenn man schaut, die Wände sind nur Millionen auf der Wände gehängt, ja? Die tollsten Bilder der Welt. Aber dreckig, wie geht es nicht mehr? Ich bin viel verreist und ich bin einer, der begeistert ist, viel zu sehen und zu reisen. Ja? Aber in Frankreich war ich am meisten enttäuscht. Es war in Versailles so dreckig wie möglich. Wer hört, soll hören. Parfüm ist in Frankreich entstanden. Gehen wir ein bisschen weiter. Johannes war ein Geistlicher. Er hat sich mit dem Geistlichkeit beschäftigt. Und er sollte den Weg für Jesus vorbereiten. Und er hat es auch. Nach seinem Empfinden hat er alles Mögliche gemacht, wohl wahrscheinlich von dem Heiligen Geist berührt. Er kam zu der Grenze von dem Alten zum Neuen Testament. Und merkt ihr was? Die Religion war damals und ist auch heute gesehen als Kultur. Geht man hin in Bamberg rum, wohl wahrscheinlich jeder ab 10 Jahre nach oben weiß, was Weihnachten zu bedeuten hat, oder mindestens theoretisch, und was Passafest oder Oster zu bedeuten hat. Ne? Aber viel mehr weiß er nicht. Wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, dann stellt man fest, naja, so viele Kenntnisse sind nicht da. Ein bisschen was. Und in Vers 6 sagt Jesus, und glückselig ist der, wer nicht Anstoß an mich nimmt. Anstoß? Stolperstein? Wer kann ein Stolperstein sein? Mein Nachbar, der jeder Abend betrunken ist? Ist er ein Stolperstein für unsere Nachbarn? Nein. Jeder weiß, der trinkt. Und damit ist die Sache gegessen. Wer kann ein Stolperstein sein in der Straße? Wenn ich eines Tages so unsicher nach Hause käme, würden alle große Augen machen. Mensch, ich wusste von dem Dengels, dass die nie trinken. Wäre ich ein Stolperstein, oder? Schauen wir ein bisschen weiter. Plötzlich, Vers 7, wechselt Jesus das Thema. Es scheint so, er hat bis jetzt was gesprochen und plötzlich springt er auf ein ganz anderes Thema. Schauen wir, was hier steht. Aber als aber diese unterwegs waren, das heißt, die Leute von Johannes sind weg, scheint, dass Jesus interessiert ist etwas. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu dem Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Was will Jesus bezwecken? Und er kommt immer zu seinem Punkt. Und da ist für unsere Mission immer auch eine Lehre für uns, weil wir diesem Viertel über Mission reden. Mission kann man von alle möglichen Sachen anfangen. Wir reden über Fußball. Und wenn Fans über Fußball reden, dann wisst ihr, dann wird es heiß. Ja? Dann kann ich hier einknüpfen und sagen, mir gefällt es auch Fußball. Das ist auch wahr. Ich habe auch selber Leistungssport gemacht. Aber mich macht Jesus noch heißer, noch begeisterter. Dann kann ich anknüpfen und anfangen zu reden. Viele Männer und viele Frauen reden von ihrem Abenteuer. Dann können wir anknüpfen und sagen, ich bin seit knapp 44 Jahren mit meiner Frau. Dann habt ihr solche Antworten oder Fragen gehört. Bist du verheiratet? Ja. Seit wann? Seit 43 Jahren. Mit der gleichen Frau? Ist eine ganz dumme Frage. Aber man kriegt mindestens hier in Deutschland sehr oft mit der gleichen Frau. Bist du so abartig? Konntest du nicht ein bisschen umsehen und etwas anderes auch sehen? Das ist unsere Gesellschaft. Und hier behaupte ich etwas und ich nehme an, dass zum Schluss wohl wahrscheinlich folgt mir nach mit dem Gedanken, dass Jesus uns vorschlägt, einige Arten von Gemeinden. Eigentlich war derjenige, der die Gemeinde repräsentierte damals, und ich gebe euch auch ein Argument, in dem Alten Testament waren nur die Priester getauft mit 30 Jahren. Wisst ihr von wem? Von dem Hohepriester. Wer hat Jesus getauft? War er der Hohepriester? Nicht offiziell, aber inoffiziell mit Sicherheit. Er war derjenige, der beauftragt war mit dieser Aufgabe. Und das war wichtig. Ich glaube nicht, dass einmal in die Geschichte der Erde ein Priester Gottes getauft worden ist, der wichtiger war als Jeschua. Jesus war der Wichtigste aller Zeiten, oder? Er ist der wahre Priester. Der einzige Priester. Der einzige hohe Priester. Und schauen wir, was könnte hier, behaupte ich, dass wohl wahrscheinlich er uns einige Arten von Gemeinden vorschlägt. Und er fängt an mit einer Gemeinde, die mit einem Schilfrohr ähnlich ist. Habt ihr sowas gesehen? Wie sind die? Sehr ähnlich und sehr beweglich. Habt ihr gesehen, so eine Gruppe von Schilfröhren, der Wind kommt vom rechts, dann biegen sie nach links, ne? Aber eine ist halsstark und sagt, nee, ich beuge mich nicht in die Richtung, sondern umgekehrt. Habt ihr sowas gesehen? Nein. Was für ein Glauben könnte das sein? Könnte ich formulieren, so Konformität. Konformität, da sind alle gleich. Habt ihr gemerkt, könnt ihr zwischen Schilfröhre unterscheiden? Kaum, ne? Wenn wir die Chinesen ansehen, wir sagen, alle Chinesen sind gleich. Wisst ihr, was sie über uns sagen?
Das Gleiche.
Das Gleiche, ja. Die sind gewohnt mit ihrem Physiognomie, und da können sie gut unterscheiden. Wir sind gewohnt mit unserer Physiognomie und machen wir gleich den Unterschied. Aber für die anderen sind wir nicht so ganz besonders verschieden. Sind wir alle gleich. So ungefähr stelle ich mir diese Gemeinschaft vor. Die machen alle das Gleiche. Ob so wichtig ist, ob viel gedacht wird, gar nicht. Wie der Wind bläst. Können wir, und jetzt schaue ich mir die Gemeinschaftslandschaft weltweit, oder schauen wir nur Deutschland, das reicht auch, ist genau das gleiche Bild. Habt ihr Kirchen gesehen und Gemeinschaften gesehen, wo nicht so viel die Doktrin etwas zu sagen hat? Na ja, ist nicht so wichtig, wir haben alle den gleichen Gott, oder? Ist kein Problem. Wie die machen, auf was ist basiert so einen Glauben? Auf Gewohnheiten. Wie nennt man in der Bibel oder in der christlichen Landschaft die Gewohnheiten? Tradition. Wie schaut man in der Bibel, was sagt Jesus über Tradition? Ist er begeistert? Oh, was für schöne Traditionen habt ihr, die Juden. Ihr seid fantastisch, oder? Nein. Er tadelt sie, lesen wir Markus 4, 5. Er redet die Klartext und sagt ihnen, ihr habt eure Gesetze oder Traditionen über die Gesetze meines Vaters getan. Und das ist nicht in Ordnung. Und wenn wir die Kirchen allgemein, meine Mutter ist als Orthodoxin gestorben, ne? Und sie war in Bukarest, ich war hier in Deutschland. Sie starb relativ jung, mit 60. Und mein Bruder, ich habe einen Halbbruder, und der rief mich an und sagte, wir hatten eine Mutter. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, rede mit dem Pfarrer, ich will auch selber bei der Beerdigung sprechen etwas. Und ich habe gedacht, wohl wahrscheinlich in dem Friedhof wird er mir wenn überhaupt, die Möglichkeit geben, etwas zu sagen. Aber er macht seinen Dienst dort in der Kirche. Und als er fertig war, fragte er, oh, wer ist der was sagen will? Es war so sehr populär, dass ich nicht anders formulieren soll. Ne? Dann habe ich mich gemeldet, habe ich so 10, 15 Minuten gesprochen. Und auf dem Weg von der Kirche bis zum Friedhof sind wir gemeinsam gegangen. Und er war Pfarrer in eine große Stadt, die größte Stadt Rumäniens. Und nicht der Jüngste, der war so über 50. Und ich habe mit ihm mehrere Sachen besprochen. Dann habe ich mir eine Frage gestellt, die habe ich so vorbereitet und habe ich die Frage gestellt, ja, warum 40 Tücher müssen da sein? Und ich habe gesagt, das habe ich verstanden, das habe ich verstanden, das habe ich verstanden. Und er dreht sich zu mir und sagt, wissen Sie was? So habe ich auch mitbekommen. Stellt euch zufrieden, so eine Antwort? Wenn man beim Orthodoxen zum Beispiel, ich nehme Orthodoxen, weil ich komme aus dem Land, wo Orthodoxie die größte Kirche ist. Ja? Beim Punkt 29 ist die Frage, kann die Bibel der Mensch erretten? Und hier kann man vielleicht da oder drüben eine oder andere Formulierung haben. Aber die Antwort ist nein. Aber nicht das hat mich so gestört, dass Nein gesagt haben, sondern die Argumentation. Die Argumentation war kurz und schlicht und sagte so, nein, weil wir brauchen auch die heilige Tradition. Aha, die heilige Tradition. Ja, es gibt in solche traditionellen Kirchen, und das gibt den Menschen auch eine bestimmte Position, wenn du sagst in Deutschland, ich bin evangelisch oder katholisch, dann bist du ganz in Ordnung. Aber wenn du sagst, ja, ich bin Adventist oder Zeugen Jehova oder weiß ich was, dann schaut dich jemand an und denkt, ja, was für ein Vogel ist das? Ja? Die Leute haben mit einem solchen Glauben einen bestimmten Status. Ja, ich bin von der Menge. Ich bin nicht von dem ganz wenigen, die anders denken. Du machst alles, was die anderen machen. Und die Menge denkt nicht darüber. Wenn jemand geschickt etwas in den Raum stellt und sagt, pass mal auf, so und so, dann glauben die Leute gleich. Als ich zum Glauben kam, ich war noch nicht getauft. Und einige, bei mir war alles sehr bekannt. Alle wussten, dass der sich bekehrt. Obwohl ich selber noch nicht entschieden war. Aber alle wussten. Und da kam einer zu mir und sagte, pass mal auf, geh nicht zu denen. Die sind solche, die eine bestimmte Nacht im Jahr machen. Und da ist dunkel. Und jeder mit jede. Vielleicht habt ihr auch solche Geschichten gehört, oder? Ganz verrückte Sachen. Habt ihr sowas gehört? Nein, in den Gemeinden. Und ich rede nicht nur von unserer Gemeinde, sondern von Baptisten, von Christengemeinden, von Brüdergemeinden und so weiter und so fort. In allgemein, so eine Dummheit geschieht nirgends. Ja, die Leute, auch wenn sie ein bisschen vielleicht lockerer den Glauben nehmen, auf sowas kommen sie nicht drauf. Ja? Schauen wir ein bisschen weiter. Das ist eine Religion für die Masse und ist leicht zu manipulieren. Dann haben sie eine gemeinsame Denkweise, die akzeptieren und lehnen ab im Block. Hat der Nein gesagt, dann sage ich auch Nein. Und das, was ich jetzt sage, ist das Wichtigste. Nämlich bei solchen Gemeinschaften sind diejenigen, die anders denken, als Feinde angesehen. Habt ihr gemerkt, ihr kommt einen guten Teil aus Russland. Habt ihr gemerkt, dass die orthodoxe Kirche euch nicht sehr besonnen war? Haben sie was mit uns? Die Orthodoxen, die uns kannten, etwas näher, haben kein Problem mit uns gehabt. Wir haben sogar einen Priester in der Ortschaft gehabt. Früher in den 60er, 70er Jahren war noch Pflicht, mindestens in Rumänien, wenn jemand zu einem anderen Glauben kam oder entschieden war, sich zu taufen, musste erstmal einen Austritt aus seiner Gemeinde machen und dann sich taufen lassen in die andere Gemeinde. Und es kam jemand zu dem Pfarrer, und der Pfarrer hat gesagt, wo willst du? Und er sagte, ja, ich will Adventist werden. Du hast richtig gewählt. Du hast richtig gewählt. Das ist die Gemeinde Gottes. Ja? Ich habe sogar einen Freund gehabt. Ich habe viele Pfarrer als Freunde gehabt. Nicht alle waren wirklich meine Freunde, aber mit dem waren wir befreundet. Und wir haben festgestellt, ich mache die Geschichte kurz, wir haben festgestellt in einem Nachtgespräch, wir haben ein paar Stunden gesprochen, genau gesagt so 4,5 Stunden, Wir sind auf der Reise gewesen von Kronstadt nach Schiffsburg. Das sind ungefähr 120 Kilometer. Normalerweise hätte man in 2 Stunden die Strecke machen können für die Straßen von damals. Aber wir sind in Schiffsburg angekommen und wir sind noch 2,5 Stunden geblieben im Auto und haben wir weitergesprochen. Es kam, ich habe gleich nachdem, ich wusste, dass er Priester ist. Und wir sind mit ihm in seinem Wagen so als Gelegenheitsleute gekommen in der Nacht. Und ich habe gleich gemerkt, aha, der ist belesener als ein normaler Fahrer. Und da kamen wir auf das Thema Zeichen Gottes und Zeichen Satans. Und er sagte, ihre Bruderschaft, so sagte er mir, hier müssen wir aufmerksam sein auf das, für einen Ruhetag wir halten. Da habe ich gedacht, Mensch, das hätte ich nie erwartet von einem orthodoxen Pfarrer. Und dann hat er mir erklärt über den Sabbat. Dann habe ich gesagt, ich bin vollkommen einverstanden. Dann haben wir uns kennengelernt näher und dann habe ich festgestellt, seine Frau war Musiklehrerin, die hat am Sabbat keinen Unterricht gemacht. Er war Pfarrer und ihr wisst, beim Orthodoxen ist viel Mystisches dabei. Er hat nie diese Sachen gemacht. Er hat nur gepredigt, wie bei Neuprotestanten. Nur gepredigt. Und nach Jahren, er war Vegetarier, seine Frau auch, habe ich gesagt, Mensch, wir leben genau gleich. Was hindert dich? Und er sagte, Cornel, wir sind so wenige Leute in dieser Kirche, die noch glauben. Wenn wir auch weg sind, was passiert mit dieser armen Kirche? Bin ich nicht derjenige, der entscheiden soll, was passiert? Ich habe gelesen beim Ellen White, sie schreibt, Gott behält manche Leute anderswo, weil dort eine bestimmte Arbeit machen. Gut, weiß ich nicht zu beurteilen. Aber gut, sehen wir, das ist das erste Modell, was Gott uns schenkt. Hier, er sagt weiter, Vers 8, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die welche weiche Kleider tragen, sind in die Häuser der Könige. Ein anderer Vorschlag, reiche Leute. Weiche Kleider, damals konnten sie Leute nur ganz reiche Leute sich erlauben. Die einfachen Leute haben so einfache, nicht gerade feinfühlige Bekleidung gehabt. Nehme ich an, dass einige von euch nach Amerika gewesen seid, oder? Seid ihr in so eine Kirche irgendwo gelandet, wo Halleluja, praise the Lord, vielleicht auch mit kurzen Hosen und so ganz lebendig. Habt ihr gehört von Gottesdiensten im Stadion, wo der Pastor mit dem Helikopter, mit dem Hubschrauber kommt? Ich habe es erlebt. Es gibt einer in Südkorea, sein Name ist Yeon Chi-ko. Yeon Chi-ko ist Pastor und hat die größte Gemeinde der Welt. 900.000 Mitglieder, habt ihr richtig gehört. Eine Gemeinde hat 900.000 Mitglieder, die versammeln sich nie alle. Die Versammlungen sind immer im Stadion und es gibt ein Leitmotiv oder ein Grundgedanke. Er sagt folgendes, 2 Sachen. Wenn du wirklich Gottes Kind bist, dann musst du reich sein und du musst nie krank sein. Du musst den größten Wagen haben, du musst das schönste Haus haben, weil du gesegnet von Gott bist. Wenn du das nicht hast, dann bist du nicht von Gott gesegnet. Was für eine Gemeinschaft ist das? Und ich habe mich ein bisschen überraschen lassen von dem Gedanken, ja, wie kommt Jesus auf diese Gedanken? Sind sie so viel? Und wenn ihr die Evangelikale seht, merkt ihr, dass das eigentlich der Hauptgedanke ist. Es gibt einen Schreiber, er ist auch Pastor, Tim LaHaye, sagt jemandem was? Der Name was? Tim LaHaye? Wenn du in den USA bist, und über Offenbarung oder Ende der Welt redest, dann reden sie über Tim LaHaye. Tim LaHaye hat 19 Bücher geschrieben. Er behauptet, dass sie geschrieben hat nach dem Offenbarung. Aber außer den Namen, die aus der Offenbarung, gibt es nichts Gemeinsames. Ist nur so viel. In den 90er Jahren war ich damals in Homa als Gemeindeleiter und kam einer zu mir und sagte, hast du Apokalypse gesehen? Was sagst du darüber? Ich bin keiner, der gerne Filme ansieht. Ich hatte Apokalypse noch nicht gesehen. Aber ich habe gesagt, ich werde das anschauen und wisst ihr was? Nur die Namen aus der Bibel, nichts aus der Bibel. Es war eine Anleitung zum Okkultismus. Nichts etwas anderes. Darum, Finger weg von Filmen. Erweitert eure Kultur nicht, wie man hätte denken können, wenn ihr Anna Karenina oder Karamasow-Brüder sehen wollt, das könnt ihr sehen. Da habt ihr auch von solche Romane könnt ihr noch was lernen. Aber was heute geschrieben wird, habe ich große Bedenken. Was für eine Kirche ist das? Die verlangt gar nichts von dem Gläubigen, außer Geld. Ja, das ist recht. Geld muss man haben. Ich kann euch namentlich sagen, aus USA und nicht nur, Leute, die Millionäre sind, weil sie Pastoren sind und nicht nur. Ich kann euch auch aus Singapur einen Namen nennen. Ich kann euch auch aus verschiedenen anderen Ecken der Welt Leute durch die Bücher und die Predigten, die Millionäre geworden sind. Und wisst ihr, wie die Interpretation ist? Ich bin so reich, weil Gott mich gesegnet hat. Das lasse ich ein bisschen auf die Seite. Und kommen wir zu dem letzten Punkt. Was sagt hier? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinem Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größer aufgetreten als Johannes der Täufer. Oh, jetzt merkt ihr, warum ich ihn auserwählt habe. Niemanden ist so groß gewesen als Johannes der Täufer. Johannes ist ein ganz besonderer, aber was für einen ist? Wir haben angefangen mit dem Text, als aber Johannes im Gefängnis vor dem Werken Christus hörte. Warum war Johannes im Gefängnis? Hat er die Edeka an der Ecke überfallen und hat von dort 20.000 Euro erbeutet? Haben sie ihn erwischt und in dem Gefängnis gesteckt? Nein! Warum war er ins Gefängnis? Komm, lieber ich. Warum?
Was? Aha.
Er sagt dem König, pass mal auf, das, was du tust, ist nicht in Ordnung. Hör mal, ich weiß nicht, wer Bürgermeister hier in Bamberg ist.
Andreas Starke.
Ah, traut ihr euch, dem zu sagen, pass mal auf, Mr. Starke, du machst das ganz verkehrt?
Der ist Rechtsanwalt, da muss man aufpassen.
Merkt ihr was? Und Ellen White schreibt darüber, dass die Menschen Opportunisten werden. Ich weiß nicht, ob das richtig in Deutsch formuliert ist. Opportunisten sind Menschen, die sich nach den Gegebenheiten der Zeit sich drehen. Sind wir auch Opportunisten? Mal sehen, ist der stärker in dieser Gemeinde? Dann lehne ich mich an ihn an. Oder ist der stärker? Mit wem paktiere ich? Oder habe ich Rückgrat und ich schaue, was in der Bibel steht? Liebe Geschwister, wir erleben ganz bewegende Zeiten. Wer hört, soll hören. Was hat dieser Mann gemacht? Er hat protestiert, hat gesagt, pass mal auf, was du tust, ist nicht in Ordnung. Gebe ich euch ein anderes Beispiel. Vielleicht habt ihr gedacht, naja, das war ein Einzelfall. Kommen einige zu ihm dort an Jordan, sie wollen getauft werden und er sagt ihr, euch nicht. Was sagt er? Geht ihr zurück, macht Taten, die wert sind für eure Bekehrung und dann kommt zurück. Aha, das heißt nicht jeden taufen, der vorkommt. Ich gebe euch ein Beispiel aus meiner Gemeinde. Jemand wollte unbedingt jemanden taufen. Unbedingt. Und ich habe gesagt, ich war damals noch Gemeindeleiter dort, ich habe gesagt, die sind nicht zu taufen. Es war eine Frau und ein Mann. Sie hatte 3 Ehen hinter sich. Er war auch bei der 2. oder 3. Er war noch Mitglied. Es war eine ganz komplizierte Sache. Ist ausgetreten, das nächsten Tag wieder getauft. Und ich habe gesagt, Mensch, es ist nicht in Ordnung. Am Sabbat haben wir sie getauft. Am Sonntag haben wir die Hochzeit gefeiert. Und einen Monat später waren sie auseinander. Ein anderes Beispiel vor 1,5 Jahren. Sollte noch jemand getauft werden? Ein guter Mann. Ich habe gesehen, Mensch, aber ich hatte nicht mehr Verantwortung, so dass ich meine Kommentare gehalten habe. Erfahre ich 2 Wochen nach der Taufe, dass der Mann am Sabbat arbeitet. Und habe ich ihn gefragt, ja, was ist los? Hast du gesagt, dass du nicht Sabbat frei hast? Ja. Und was ist dir gesagt worden? Wenn ich am Sabbat in der Arbeit bin, soll ich an die Gemeinde und an Gott denken. Eine oder andere schmunzelt. Mir kommt zu weinen. Wisst ihr warum? Der Mensch kommt nicht mehr in die Gemeinde. Man muss nicht eilig. Man muss nicht unbedingt Normarbeit machen. Ich habe vielleicht jemand, der mit mir in der Gruppe bei Lektion war, denkt ja, jetzt widersprichst du dich selber. Ich habe gesagt, Zahlen sind wichtig. Sind wichtig, aber nicht Zahlen, die erzwungen sind. Leute, die noch nicht vorbereitet sind, zu taufen, ist nicht gut. Sondern ich habe ein einziges Fall erlebt mit einem Professor, einem Lehrer in Rumänien. Ich hatte eine Evangelisation und bei jeder Evangelisation habe ich auch Taufe gehabt. Aber Taufe von Leuten, die schon vorbereitet waren, nicht von den Leuten, die bei der Evangelisation waren. Und kam, der war ein Sportlehrer und sagte, ja, ich will getauft werden. Und ich habe versucht, es war am Freitagabend, wir haben eine Woche im Voraus gesagt, wir werden eine Taufe haben und so weiter und so fort. Und er sagt, ja, was muss ich wissen? Habe ich versucht, ihm zu sagen, ne, mit dem Wissen ist nicht alles getan und so. Aber der hat nicht locker gelassen und von allen, die sich zu der Taufe präsentiert haben, niemand wusste so gut Bescheid wie der. Der habe ich eine schöne und gute Erfahrung. Aber den Rest, solche Eilanträge sind nicht gut. Vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch, ich weiß es nicht. Ihr dürft denken, wie ihr wollt. Aber für mich sind solche Sachen nicht gerade das Beste. Was hat er gemacht? Er hat protestiert. Er war nicht einverstanden mit das, was allgemein in der Kirche geschah. Und jetzt frage ich euch, in der Welt, in der wir leben, sind Sachen, die wir nicht akzeptieren sollen? Wisst ihr, dass als Luther am 31. Oktober 1517 in Wittenberg die Thesen auf dem Tor dort niedergeschlagen hat. Ich war ein paar Mal dort. Wie wurden sie genannt? Weiß jemand? Ja, aber die Gruppe, die das gemacht hat, wie wurden sie genannt? Ketzer und Protestanten. Protestanten, jahrhundertelang lief dieser Begriff Protestanten. Und dann kamen die Baptisten, kamen die Brüdergemeinde, kamen die Methodisten, kamen die Adventisten. Wisst ihr, wie die genannt wurden? Neuprotestanten. Neuprotestanten. Wie viele von uns als Adventisten heute wissen, dass wir Neuprotestanten sind? Ich kann fast wetten, dass 90% der Gemeinde den Begriff überhaupt nicht mehr kennt. Aber wisst ihr warum? Wir protestieren nicht mehr. Jetzt frage ich euch nur eine Stichprobe. Seid ihr mit dem Gender-Agenda einverstanden?
Wir kennen sie nicht.
Haben wir Kinder unter uns? Nicht. Dann kann ich euch kurz sagen. Gender-Agenda hat als Quintessenz, dass jede Art von Sexualität bekannt werden sollte, an nicht den Erwachsenen, sondern den Kindern. Mit 6 Jahren sollte das Kind so weit sein, dass er entscheiden soll, was für eine Sexualität er für Leben auswählt. Ist das normal? Seid ihr damit einverstanden? Nein. Dann protestiert ihr darüber. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. In Norwegen, die Kinder sind Eigentum des Staates. Ich weiß nicht, ob in Bamberg einmal demonstriert worden ist dagegen. In Nürnberg ist demonstriert worden, weil in Nürnberg sehr viele aus Rumänien wohnen. Und wir hatten einen berühmten Fall von einer Familie Pfingstler. Sie war eine Norwegerin, er war ein Rumäne. Sie hatten die beiden Staatsangehörigkeiten. Die hatten 5 Kinder, die ihnen peu à peu alle genommen worden sind von der Stadt, weil die Direktorin von der Schule hat gesagt, die Erziehung von diesen Kindern ist abartig. Die ersten beiden Kinder sind in 2 homosexuelle Familien abgegeben worden. Wer es hört, soll hören. Wir haben auch in Nürnberg demonstriert. Der rumänische Staat, und hier muss ich mein Land loben in dieser Hinsicht, die Regierung des Landes hat 2,5 Jahre gebraucht, bis alle 5 Kinder rekuperiert worden sind. Wir wissen nicht, mit welchen Schäden. Ja, weil es hat gedauert. Und wenn eine Regierung so lange braucht, wie ist das mit einem einfachen Mensch wie ich und du? Haben wir eine Chance? Ich gebe euch ein anderes Beispiel. In Kanada, ein Land, das ich sehr gerne besucht habe. Ich bin oft dort gewesen, besonders in einem Platz, beim Niagara. Das war für meine Frau und für meine Wenigkeit etwas Tolles. Habe ich gesagt, ich werde nie mehr nach Kanada gehen. Ist ein tatschites, ein ruhiger Protest. Wisst ihr warum? Vor 4 oder 5 Jahren, vielleicht habt ihr auch gesehen in der Zeitung oder im Fernsehen, die haben Zoophilie genehmigt. Weiß jeder, was Zoophilie ist? Sexualität mit Tieren. Und an dem Tag, als das Gesetz gegeben worden ist und genehmigt war, war im Fernsehen eine Hochzeit. Jetzt weiß ich nicht mehr, es war eine Frau mit einem Hengst oder ein Mann mit einer Stute. Kommt euch zu lachen. Ich sage wieder, mir kommt zu weinen, zu heulen. Wo befinden wir uns, liebe Menschen? Sage ich nicht nur Geschwister. Umso mehr ist die Frage für mich und für dich. Und da kann ich die Liste weiter verfolgen. In Dänemark war bis vor ein paar Jahren Zoophilie auch zugelassen. Es war ein Hotel speziell für sowas. Sind diese Sachen, die wir bejahen sollen? Oder sollen wir uns als Christen auch eine Position beziehen und sagen, Mensch, wir sind nicht der Meinung, dass sowas gut ist. Ich denke, der wahre Christ, der ein Rückgrat hat, sagt, was nicht in Ordnung ist, oder? Und wir sollen Position beziehen. Wir haben Verantwortung in dieser Welt, dass die Menschen wissen, nicht alle. Ich denke, die meisten Menschen denken nicht so verrückt. Nur, habt ihr etwas bemerkt? Seit Jahren werden uns immer wieder etwas gepredigt. Political correct. Und was ich jetzt gesagt habe, ist nicht political correct. Jemand könnte mich anklagen und sagen, ja, pass mal auf, du hast die Rechte von denen angekratzt. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Auch wenn eines Tages kommen sollte. Ich habe auch mit Politikern darüber gesprochen. Habe ich gesagt, ich bin, weil es mir gesagt wurde, Herr Dengel, Sie müssen tolerant sein. Was bedeutet, wer ist, ich bin kein Deutscher. Bin ich nicht derjenige, der die deutsche Sprache analysieren sollte. Was bedeutet tolerant? Wer hilft mir? Es etwas, ich toleriere, bedeutet für mich, dass einer der wichtigen Bücher in Haus ist Brockhaus. Ja? Und tolerieren bedeutet, etwas zu akzeptieren, zuzulassen, womit ich nicht einverstanden bin. Aber merkt ihr, was bedeutet heute tolerieren? Ich muss das akzeptieren. Wenn ich dagegen rede, dann bin ich ein intoleranter Mensch. Liebe Geschwister, ich will schließen und ich habe eine Frage. Bringt uns was eine klare Position oder nicht?
Ja.
Seid ihr sicher? Ich gebe euch ein Beispiel, weil viele denken, naja, man muss ein bisschen klüger sein, nicht mit der Tür ins Haus. Warum soll man so kategorisch sein? Ist nicht ein bisschen zu weit? Könnte auch so interpretiert werden. Ist nicht leichter, wenn wir ein bisschen so schöner umgehen und so weiter und so fort? Aber liebe Geschwister, wenn wir von Erlösung, und ich habe bei der Lektion erwähnt, es geht um Leben und Tod. Wenn ich nicht weiter sage, der geht verloren. Der geht verloren. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Entweder sind wir erlöst oder verloren, oder? Gibt es einen dritten Weg? Ich kenne nicht aus der Bibel einen dritten Weg, sondern nur diese beiden. Und wenn ich bewusst bin, dass der zu retten ist und nur auf einem Weg geht die Rettung durch Jesus Christus, dann muss ich eingreifen und sagen, Mensch, nur so, auch wenn er vielleicht mit mir schimpft, könnte sein. Ich erzähle euch eine Erfahrung, die mir sehr lieb ist, weil eine ganz krasse Erfahrung ist. Es war am 29. Juli und ein Pastor bekam Besuch. Und ihr wisst, die Pastoren sind froh, wenn sie Besuch bekommen. Aber der war nicht froh, weil der Besucher ein Geheimpolizist war. Und er wollte unbedingt von dem Pastor etwas haben, nämlich die Liste der Gemeinde. Der Pastor hat versucht, irgendwie die Liste zu verstecken, aber die haben alles durchgesucht, gefunden und am nächsten Tag, am 30. Juli, war die ganze Gemeinde verhaftet. Getaufte, noch nicht getaufte, knapp 100 Leute mit dem Pastor vorne waren auf 2 LKWs verladen und 40 Kilometer weit in einem Konzentrationslager gefahren. Wenn man hört, Konzentrationslager, oh, das ist Deutschland. Nee, es war nicht Deutschland. Und der Pastor und die anderen Gläubigen haben sich immer wieder gefragt, ja, was ist da los? Warum hat Gott zugelassen, dass alle verhaftet sind und nicht einmal ein einziger ist geblieben, der die Botschaft weitergeben konnte? Und die hatten keine Antwort. Bis ein paar Tage später plötzlich die Sonne im Westen erschien. Habt ihr sowas gesehen? Habt ihr nicht? Ich auch nicht. Die haben es gesehen, aber noch nicht verstanden. Vergingen noch ein paar Stunden und gegen Abend kamen einige Leute, halbtote Leute, und eine von denen sagte, Hiroshima gibt es nicht mehr. Es war am Abend, den 6. August 1945. Aber wisst ihr was, Geschwister? Wir versuchen seit damals immer wieder zu erfahren, wer den Befehl gegeben hat, am 30. Juli in Hiroshima, dass die Adventgemeinde verhaftet werden sollte. Wir wissen bis heute nicht. Wir wissen nur, dass sie gerettet worden sind, fast 100 Leute. Aber wir wissen historisch etwas anderes und das ist ganz, ganz wichtig. Nämlich Truman, der Präsident der USA, hat nur am 3. August unterschrieben, dass die Bombe geworfen werden dürfte. Dann stellt sich die logische Frage. Wer hat gewusst am 30. Juli, dass Truman am 3. August unterschreiben wird und dass die Bombe am 6. August in 572 Meter Höhe explodieren wird und über 140.000 Menschen mitnehmen wird, geschweige diejenigen, die später als Folge gestorben sind? Wer hat gewusst? Ich kenne den. Seit 43 Jahren. Leider nur 43. Auf meinem Buckel habe ich ein bisschen mehr. Aber seit 43 Jahren lese ich sein Buch, ein fantastisches Buch. Und ich muss euch noch etwas verraten. Bevor ich dieses Buch in der Hand bekam, war ich ein verrückter Leser. Ich habe täglich zwischen 200 und 400 Seiten gelesen. Aber seit ich dieses Buch in der Hand habe, lese ich keine Belletristik mehr, keine Romane mehr. Ich bin kein Ignorant geworden. Ich lese auch heute viel. Aber ich habe festgestellt, dass dieses Buch spannender als Agatha Christie, romantischer als Dumas, kluger als Dostoevsky, bedachter als Dickens, die Liste beliebig fortsetzbar. In diesem Buch habe ich den Retter von Hiroshima kennengelernt und kann auch mein und dein Retter sein. Ich sage dir ganz offen und ehrlich, imperativ sage ich, nimm diesen Retter an, Lass die Gelegenheit nicht vorbeigehen. Es geht nicht um Bagatellen, es geht nicht um Schönheitspreise, die wir in die Gemeinde bekommen könnten, sondern es geht um Leben und Tod. Wir können entweder erlöst oder verloren sein. Und ich wünsche mir, euch alle in die Ewigkeit zu treffen. Amen.